Vorletzte Woche hat sich aus gegebenem Anlass bei uns zu Hause die Kuchenhäufigkeit dramatisch erhöht. Fantastisch. Einer sah leckerer aus als der andere und man, also ich, wusste gar nicht, welchen Kuchen man zuerst anschneiden sollte. Doch wie spätestens seit Asterix und Obelix, ihr kennt vielleicht die beiden, und das ist aus dem Buch in Ägypten mit Kleopatra, spätestens da wissen wir ja, so gut und so lecker Torten auch aussehen können, innen drin kann Gift sein. Da kann etwas hineingemischt worden sein, was hinterher den Tod bedeutet. Und nur durch in diesem Fall besonderen Zaubertrank oder eine Wirkungskraft gelöst werden kann. Also wohl dem, der sich einen Vorkoster leisten kann. Ich kann mir das nicht leisten, ich bin ein einfacher Pastor. Aber die Kuchen, die da bei uns waren, waren allesamt fantastisch. Heute geht es darum, in unserer Reihe zum Galaterbrief, dass in einer ganzen Reihe von Gemeinden, die es in Galatien gab, die noch gar nicht so alt waren, alles so nach außen hin ganz gut ausgesehen hat, wie so ein schöner Kuchen. Und innen drin war etwas beigemischt, bei dem Paulus förmlich in Rage kommt. Ihr habt den Brief gerade eben gehört. Wir haben letzten Sonntag schon damit angefangen. Von außen ist das gar nicht zu erkennen gewesen, aber was da drin ist, ist für die Menschen lebensgefährlich, ist für den Glauben dieser Menschen, ist für diese Gemeinden lebensgefährlich. Und das Thema, um das es heute geht, ist tatsächlich aktuell bis zum heutigen Tage. Die Frage lautet nämlich, was gibt uns wirklich Freiheit, was gibt uns Leben? Ist es das Gesetz oder ist es die Gnade? Und jetzt wisst ihr sicherlich, in Zeiten der Reformation war die Frage der Menschen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Frage stellt heute keiner mehr. Wir haben heute ganz andere Fragen. Aber gerade, weil wir in unserer heutigen Zeit den Bezug zum Schöpfer, zum Erhalter des menschlichen Lebens, zum Erhalter dieser Welt quasi förmlich aus den Augen verloren haben, ist dieses Thema brandaktuell und gerade für uns Menschen, die wir in Gemeinden leben. Wenn wir nämlich diesen Schöpfer allen Lebens aus dem Auge verlieren, dann bleiben auch Mitmenschlichkeit, Barmherzigkeit, Menschenwürde, Gerechtigkeit, Freiheit und Friede auf der Strecke. Und das ist eine der wesentlichen Fragen, die die Menschen ja heute stellen. Wie kann es einen Gott geben bei dem, was wir sehen, was hier in dieser Welt alles so vor sich geht? Und die Frage ist es, wieso kann man sich wundern, dass es ist, wie es ist, wenn man an keiner Stelle menschlichen Lebens nach dem fragt, der das Leben erfunden und geschenkt hat. Es liegt also auch bei uns in unserer Gesellschaft unter einer auch hier in Deutschland noch durchaus angenehm erscheinenden Oberfläche, noch ein Gift verborgen, das für uns alle tödlich sein kann. Die Versuchung nämlich, dass wir das alles, was um uns herum wahrnehmen, Politik, Wirtschaft, Umweltschutz, Gerechtigkeit, dass wir das hinbekommen mit Bordmitteln. Wir schaffen das schon so, wie wir das wollen und wir fangen das an. Ich habe mich gerade gestern mit jemandem unterhalten, der im Katastrophenschutz arbeitet und er hat über katastrophale Zustände berichtet, wie dort gearbeitet wird, wie mit Impfen umgegangen wird, die geliefert oder nicht geliefert, verteilt oder eben nicht verteilt werden. Da ist so viel so gut geplant und so viel läuft daneben und es klappt und klappt nicht. Ist Politik nicht der Versuch, menschliche Lösungen zu finden für menschliche Probleme, Probleme, die wir selbst verursacht haben und bei der jetzt viele intelligente Menschen versuchen, das hinzubekommen? Ich erinnere noch einmal an das Anliegen von Rolf, das er vorhin geäußert hat. Schimpfen wir nicht über Politiker, die es auch nicht besser wissen und besser hinbekommen, sondern beten wir für sie, dass diese Weisheit, die von Gott kommen kann, sie dazu bewegt, Entscheidungen zu treffen, die wirklich klug sind und dass Menschen nicht ihre eigenen Vorteile suchen, möglichst in dieser Situation noch Geld zu verdienen oder sonst irgendwie Vorteile rauszuschlagen. Wir erleben ja, wie das tatsächlich Tag für Tag passiert. Also nicht schimpfen, sondern beten. Und darum geht es jetzt auch bei Paulus, nicht im Angesicht der augenblicklichen Pandemiesituation, sondern weil wir Menschen grundsätzlich so aufgestellt sind. Und es immer so laufen wird, die ganze Menschheitsgeschichte schon läuft das so, wo Menschen sagen, ich schaffe das alleine. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Kennen wir ja diesen Satz. An Ostern ist gefragt worden, ich habe eine Umfrage gelesen diese Woche, wie viele glauben denn noch an die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi? Wir haben bewusst diese Kerzen von Ostern noch hier stehen. Die Osterzeit ist ja noch nicht abgeschlossen. Auferstehung von Jesus Christus. Wie viele Menschen in Deutschland glauben noch bewusst daran? Es sind 18%. 18. Und dann ging die Umfrage weiter und es hat mich sehr überrascht, das zu lesen, auch bei denen, die in Freikirchen unterwegs sind, wo man ja denken könnte, das sind bei denen ist das noch ein bisschen lebendiger, da hat man herausgefunden, dass die Hälfte der Anwesenden nicht an die leibliche Auferstehung Jesu Christi wirklich glaubt. Quellenangaben können bei mir nachher geholt werden. Paulus schreibt im Korintherbrief einmal, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube bloße Illusion. Dann säßen wir heute Morgen besser zu Hause mit Freunden beim Kaffee und nicht hier. Und da sind wir genau da, wo der Galaterbrief seinen Beginn nimmt. Was gibt uns denn heute wirklich Freiheit, Leben zu gestalten in einer Weise, dass es segensreich ist, dass es förderlich ist, dass es nicht nur gut aussieht nach außen hin, sondern dass die Botschaft vom auferstandenen Christus die Menschenherzen verändert und dadurch menschliches Leben verändert, diese Welt prägt. Unser ureigenster Auftrag von Erschaffung der Welt, macht euch diese Erde untertan. Und zwar nicht so, dass ihr sie kaputt macht, sondern dass ihr sie pflegt und hegt, dass ihr sie entwickelt, dass ihr schöpferisch tätig seid in allen Bereichen eures Lebens. Gnade, Vertrauen und Gehorsam einem Gott gegenüber, der bereits alles für uns getan hat. Wie sieht es damit aus bei den Menschen in der Gemeinde von Galatien? Wie sieht es damit aus bei uns heute? Und da sind wir als Christen, als Gemeinden gefragt, dem etwas entgegenzusetzen, was heute normal ist. Der größte Teil baut nicht mehr auf diese Tatsache. Und das sagt Paulus, und ich wiederhole etwas vom letzten Mal, Gnade und Frieden zuerst. Ohne das geht gar nichts. Und Paulus ist ganz leidenschaftlich. Der ist fast hart, ja, offene Härte. Aber auch werbende Liebe wendet er sich jetzt an diese Christen in den galatischen Gemeinden. Diese Gemeinden sind ja unter seiner Mitwirkung noch vor gar nicht allzu langer Zeit entstanden. Und schon ist da was drin, was das ganze Ding in Gefahr bringt. Und Paulus ist das so ein Herzensanliegen, dass er diesen ganzen Brief mit eigener Hand schreibt. Letztes Kapitel 6. Vers 11 könnt ihr nachlesen. Diesen Brief schreibe ich mit eigener Hand. Da hat er keinen anderen rangelassen. Das war ihm so wichtig. Das mache ich jetzt. Weil er hat leider keine guten Nachrichten aus den Gemeinden in Galatien bekommen. Da ist richtig was los. Also hält sich Paulus auch nicht damit auf, wie er sonst in allen seinen Briefen tut. Ihr könnt das gerne mal nachlesen nochmal. Am Anfang fängt er an, ich danke Gott für alle von euch und ich bete immer, wenn ich für euch denke und ihr seid ja so genial und es ist ja so toll, dass es euch gibt. Nichts davon im Galaterbrief. Da ist er gleich schon bei 180 im siebten Gang und sagt, Freunde, hier müssen wir ein paar Dinge gerade rücken. Aber obwohl ihm das so ernst und so wichtig ist, verzichtet er nicht, am Anfang seines Briefes zu sagen, ich wünsche euch Gnade und Frieden. Er schreibt das von ganzem Herzen. Ich lese es nochmal, Vers 3, folgende. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn, der sein Leben für unsere Sünden hingegeben hat. Das tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien, die vom Bösen beherrscht wird. Und so war es der Wille unseres Gottes und Vaters. Ihm gehört die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also hier Gnade und Frieden. Bleiben wir doch einen kleinen Moment hier an dieser Aussage stehen. Paulus geht es um die Wahrheit des Evangeliums. Es geht ihm um die gute Nachricht und die fängt mit einer wahren Botschaft an. Und diese Botschaft bringt Klarheit hinein. Sie bringt Gnade und sie bringt Frieden. Und das gehört untrennbar zusammen. Und das bedingt einander. Ohne diese Gnade gibt es keinen Frieden. Und ohne Frieden kann es keine Wahrheit geben. Mitunter muss das sehr konfrontativ geschehen, so wie Paulus das jetzt hier macht. Das war schon immer so. Und wir können bei Paulus sehen und können lernen, er weiß, das wird schwierig. Es erwartet mich eine scharfe Konfrontation, wenn ich solche Dinge sage. Ich muss Klarheit schaffen in dieser Gemeinde oder in diesen Gemeinden. Der Brief wird ja rumgeschickt.
Das lesen jetzt einige. Es geht um die Wahrheit der biblischen Botschaft, der guten Nachricht. Es geht darum, dass das Opfer Jesu Christi alle Schuld zudeckt, neues Leben ermöglicht und es nichts außerhalb dieses Bereiches mehr geben darf. Er weiß jetzt, es sind nicht alle von meinem Brief begeistert. Und gerade deswegen hört er nicht auf, seinen Gesprächspartnern Gnade und Frieden zu wünschen. Er sagt, wenn das nicht alles umgibt, wenn das unsere ganzen Auseinandersetzungen nicht umschließt, wenn wir uns nicht auf diesem Boden, den wir gemeinsam haben, der jedem von euch gegeben ist, wenn wir da nicht auf diesem Boden miteinander richtig hart ringen, um das, was in diesem Kuchen drin ist, was euch allen das Leben kosten wird, wenn das nicht verändert wird, wenn das nicht rausgeschnitten wird, dann hilft alles nichts. Deswegen Gnade und Friede ganz am Anfang und zwischendurch und am Schluss. Und er weiß auch, dass das, Gnade und Friede, nur als Geschenk kommen kann. Er weiß, das können die Leute in der Gemeinde nicht selber machen. Auch hier dürfen sie es empfangen, aber sie müssen auch bereit sein, das als Geschenk zu empfangen. Weil Geschenke sind ja dazu da, dass wir sie einerseits machen, andererseits, dass wir sie annehmen. Und das gilt nicht nur in der Politik. Es sind ja auch in vielen Gemeinden, wenn man so rumhört, Probleme aufgebrochen. Nicht nur wegen der Pandemie, aber vielleicht dadurch brandbeschleunigt. Und können Menschen des Weges, wie Christen ja auch genannt werden, ihrem Gegenüber, mit dem etwas zu klären ist, und ich habe den Eindruck, es ist immer was zu klären, dieses Geschenk der Gnade und des Friedens geben? Von vornherein, bevor man sich dem eigentlichen Konflikt zuwendet, zu sagen, Gnade und Friede sei mit dir. Wie viele Auseinandersetzungen in unseren Ehen, mal ganz persönlich gefragt, würden anders laufen, wenn die beiden Partner sich einander vorher Gnade und Frieden wirklich ernsthaft zusagen würden? Ich habe mich diese Woche mit jemandem unterhalten, der im Kindergarten arbeitet. Die schlimmsten Hyänen, hatte ich da den Eindruck, sind Mütter mit kleinen Kindern. Da muss die Leitung der Kindertagesstätte aufgrund der Pandemiesituation bestimmte harte Entscheidungen treffen. Und dafür wird sie von Eltern, von Kindern praktisch gelyncht. Wie wäre es, wenn Gnade und Friede für alle gelten würden und man sich dann über die Sache unterhält? Und Paulus sagt, liebe Leute, egal wo ihr seid, ohne das, ohne diesen Boden geht gar nichts. Und wenn ihr das verlasst, habt ihr das Gift in eurem Kuchen drin. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei mir? Kann ich das annehmen, dass Gnade und Friede nicht von mir kommen kann, sondern dass ich das erstmal als Geschenk annehmen muss für mich, damit ich das anderen weitergeben kann? Wie ist das für euch als Ehepaar, wenn ihr euch fetzt? Wir brauchen nicht so zu tun, als ob hier alles wunderbar wäre, bloß weil wir Christen sind. Ich meine, Teenager und Eltern ist eine kleine Ausnahme, da sind Hormone verantwortlich, aber darauf könnt ihr euch nicht ausruhen, Leute. Ja, so. Könnt ihr das annehmen, dass ihr als Menschen des Weges, also auch als Christen, mit Gott in diesen Rahmen hineingestellt werdet, damit Heil und Segen in eurer Mitte wirksam werden können und dass das etwas ist, was ihr nicht machen könnt, das wir nicht machen können, sondern was er schenkt? Die Galater haben es anscheinend nicht gewusst. Wir kommen gleich dazu. Und das ist die unverzichtbare Grundlage für alles, was wir Menschen miteinander zu tun haben. Denn ständig und stets, seit Jahrtausenden, sind Gnade und Friede in Gefahr. Nicht nur heute, das ist keine spezielle Situation, braucht man nicht rumjammern. Nach außen hin, ich sagte schon, sieht die Torte oftmals ganz gut aus. Aber drin entfaltet dieses Gift bereits eine Wirkung, weil die von Gott geschenkte Gnade bereits in den ersten Gemeinden, das ist das, was mich bei solchen Dingen oft erschüttert, man denkt ja, am Anfang war ja alles einfacher, ne? Ja, toll, und Jesus war noch gar nicht lange tot, so, ne? Einige haben noch gekannt. Schon von Anfang an gab es in christlichen Gemeinden an dieser Stelle Zoff. Gnade und Friede wurde gegen menschliche Leistungen und Möglichkeiten ausgetauscht. Vers 6, ich wundere mich über euch, sagt er da noch. Gott hat euch doch durch die gute Nachricht dazu berufen, dass ihr an der Gnade teilhabt, die Christus gebracht hat. Und jetzt kehrt ihr dem Ganzen so schnell den Rücken zu. Ihr wendet euch einer anderen guten Nachricht zu. Und Paulus sagt dann, es gibt aber keine andere. Es gibt nur so ein paar bestimmte Leute unter euch, die stiften Verwirrung. Die machen hier eine Welle. Und die wollen die gute Nachricht von Jesus Christus in ihr Gegenteil verkehren.
Wisst ihr, das scheint nur so eine leichte Verschiebung zu sein. Wir haben vorhin ein paar Andeutungen, ich komme nochmal drauf zu sprechen, von einer leichten Verschiebung gehabt, nicht? So, ah, das kann man doch nicht ganz so hart sagen, ganz so hart sehen. Am Anfang sieht es ganz harmlos aus und vielleicht merkt es kaum einer. Paulus hat gemerkt, worauf es ankommt. Und er sagt, es geht hier um alles. Es geht nämlich um das, was die Welt heute lehrt. Es kommt auf dich an. Du bist die entscheidende Größe. Du entscheidest. Du bist der Maßstab. Und du weißt, wie es richtig ist. Du bestimmst die Regeln. Du hast es in der Hand. Aber wisst ihr, was Menschen nicht aus der Gnade und dem Frieden Gottes heraus tun? Das wird ziemlich schnell zu einem unbarmherzigen Gesetz. Die 10 Gebote hatten wir vor einiger Zeit. Da hieß es, ich habe dich befreit. Und deswegen musst du das und das nicht mehr tun. Du kannst das tun, aber du wirst merken, es wird dir nicht gut tun. Es wird dich von mir wegbringen. Und wie schnell sind wir Menschen dabei, das Thema nicht wir befreien uns selbst, sondern wir sind Befreite. Wir haben ein Geschenk angenommen. Und jetzt kann ich mich darauf berufen. Ich kann nach dieser Gnade und diesem Frieden greifen, der da ist für mich. Und deswegen muss ich meinen Arbeitgeber nicht mehr betrügen, indem ich mich impfen lasse und dann mal gleich eine ganze Woche frei mache. Ist ja ein ganz beliebtes Mittel. Ich brauche das nicht. Kleinigkeit nur und vielleicht im Einzelfall jetzt bei dem Beispiel auch relativ harmlos, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht sieht es der Arbeitgeber anders. Aber diese Haltung, die darunter steckt, das ist genau das, wo Paulus sagt, Freunde, wenn ihr so anfangt, das endet in der Katastrophe. Was wir Menschen nicht aus der Gnade und dem Frieden Gottes heraus tun, wird schnell ein unbarmherziges, ein gnadenloses Gesetz. Und jetzt sagt Paulus in aller Deutlichkeit und Härte, Leute, das, was von Christus kommt, dieses Gesetz, ist etwas ganz anderes. Er sagt nämlich, vor Gott zählt nur der Glaube und der wird dann in der Liebe sichtbar. Zeige mir deine Taten und ich zeige dir, an welchen Gott du glaubst. Alles andere ist ein anderes Evangelium. Nicht unsere Leistung, sondern das, was wir aus dieser Beziehung heraus für uns umsetzen. Und es wird auch nichts im Voraus erwartet. Weder gute Taten, noch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde. Damit wir eine Zukunftsperspektive haben. Die Bibel sagt dazu, dass wir heil werden. Das hängt allein daran, dass wir das annehmen. Christus hat sein Leben für mich, für dich gegeben und ich kann nichts dazu tun. Ich kann das für mich annehmen und sagen, daraus, aus dieser Kraft lebe ich jetzt. Nicht aus der Erfüllung von Vorschriften und ich werde nicht gerecht dadurch, dass ich diese Vorschriften erfülle, sondern ich kann mich an gute, an gesunde Vorschriften halten, weil ich innerlich frei bin durch diese Gnade. Und die Gemeinden, einige von denen, da sind jetzt die Christen dabei, in die alte Gesetzlichkeit zurückzufallen. Es war so, viele sind ja aus dem Judentum gekommen. Und da gab es viele, viele Regeln, haben wir schon oft gehört. Und da musste man das und jenes erfüllen. Und nicht wenige haben auch heidnische Gottheiten verehrt. Es gab ja auch Heidenchristen. Die mussten sie gnädig stimmen durch irgendetwas, wie sie sich verhalten haben, was sie getan haben. Und jetzt fürchtet Paulus Spaltungen. Die kämpfen schon gegeneinander. Und die Juden sagen, du kannst nur Christ werden, wenn du vorher Jude wirst und dafür musst du beschnitten werden. Na, gute Nacht. Ich wäre nicht Christ geworden, hätte ich mich vorher beschneiden lassen müssen. Wie ein Feigling. Versteht ihr, was da für Dinge passieren? Da werden Menschen Lasten auferlegt, menschliche Gesetze, damit Gott gnädig gestimmt wird. Und da reagiert der Paulus ganz energisch. Es ist aber auch verständlich, dass man es leichter machen will. Es ist ja viel leichter, wenn wir zum Beispiel Regeln aufstellen, die man befolgen kann. Es ist viel leichter, dass wir Dinge tun, die sich irgendwie gut anfühlen und die Gott dann zu einem lieben Gott machen. Es ist aber etwas ganz anderes, sich selbst zu demütigen, vor Gott und Menschen schwach zu sein und zu sagen, ich krieg's alleine nicht hin. Ich brauche diese Gnade, ich brauche diesen Frieden. Ich bitte dich, mein Herz zu verändern. Ich bitte dich, dass ich ein neuer Mensch bin. Und dass es auch bei mir nicht auf Leistung und Verdienst ankommt. Ich wette, Ingrid, du bist nachher ganz glücklich, dass der Gottesdienst so schön gelaufen ist. In den vielen Beiträgen. Und das wird dir gut tun. Und die Gefahr, die wir da dann bei solchen Dingen haben, ist immer, dass wir sagen, ja, das habe ich ja auch ordentlich dafür gearbeitet. Da habe ich ja viel dafür gemacht. Und ich finde, das ist schön, dass wir uns so einbringen. Die Frage ist nur, inwieweit ist das so wichtig, was wir machen, dass die Dinge gelingen Oder inwieweit ist es wirklich wichtig, dass Christus zum Zug kommt? Und das ist ein ganz feiner, schmaler Graben. Und da sagt Paulus, ihr dürft euch ganz und gar immer wieder darauf verlassen. Christus, der ist derjenige, der euch das schenkt. Das heißt, er sagt hier, Paulus, könnte man vielleicht sagen, öffne dein Herz, gib dem Heiligen Geist wirklich und tatsächlich Raum. Empfang diese Gerechtigkeit, diesen Frieden, den er dir schenkt und gib den dann weiter. Und du wirst Wunder sehen, was um dich herum sich alles entfaltet, was frei wird, was neu gestaltet wird durch meinen Geist, weil du dein Herz für mich geöffnet hast. Ich brauche dich, aber ich brauche dein offenes Herz. Und deswegen kämpft Paulus für diese Freiheit des neuen Lebens, für eine Gemeinschaft zwischen Heidenchristen und den Judenchristen, die so unterschiedlich sind. Gesetzlichkeit welcher Art auch immer darf sie nicht zerstören. Nicht? Christus genügt. Und der Epheserbrief sagt einmal an anderer Stelle, Christus öffnet den Weg in die Freiheit füreinander. Das können wir für uns heute auch so sehen. Die Herkunft, die Erfüllung bestimmter Erwartungen, die wir gegenseitig haben, Voraussetzungen, Vorschriften, dürfen kein Kriterium dafür sein, dass wir hier zum Beispiel zu dieser Gemeinde gehören. Ich arbeite in der ACK mit, in der Evangelischen Allianz, und da kriege ich das so deutlich mit. Da sind so viele unterschiedliche Menschen von unterschiedlichen Prägungen. Nicht nur im ökumenischen Sinne, also wenn die römisch-katholische Kirche und die andere, die freie, die Staatskirche, die evangelische Kirche, orthodoxe Gemeinden, Freikirchen, wir sind alle dabei und da sind solche Unterschiede drin. Und wir stellen fest, allein die befreiende Rettungstat von Jesus Christus ist das, was uns als Arbeitsgemeinschaft verbindet. Und dann kann ich die anderen und die anderen mich stehen lassen, indem, dass wir diesem Christus folgen. Jeder auf seine Art, ich auf seine natürlich, ne, aber ihr versteht, was ich meine. Darum geht es. Gnade und Frieden. Wir sind Menschen des Weges und am Ende wird entschieden, und zwar von Christus. Und allein hier in unserer Gemeinde, wie viele unterschiedliche Überzeugungen haben alleine wir? Was hält uns zusammen? Dass du das genauso siehst theologisch wie ich? Nee. Sondern, dass wir miteinander Brüder und Schwestern sind, von Christus befreit und erlöst. Und da sprechen wir gerne von unserer Gemeinde. Und zwar nicht nur, weil wir schon länger dabei und heimisch geworden sind, sondern oftmals auch nur deshalb, weil die Dinge so laufen, wie ich sie gerne hätte. Meine Gemeinde. Aber es ist eigentlich nicht die Gemeinde von Jesus. Und was passiert dann, wenn es nicht mehr unsere Gemeinde ist, weil die Dinge nicht so laufen, wie ich sie haben will? Dann gehe ich irgendwo anders hin, wo es ein besseres Angebot gibt. Oder gehe dann aus Gemeinden raus. Über ganz viele Jahre kann man das immer und immer wieder beobachten, weil es eben nicht so läuft, wie ich das will, in meiner Gemeinde. Und das ist das, was der Paulus hier anspricht. Der sagt, du gehörst dir nicht selbst. Deine Gemeinde gehört nicht dir. Der Bruder, die Schwester gehören nicht dir. Durch das, was ihr macht, erreicht ihr gar nichts. Sondern das Entscheidende ist, was ihr seid. Ihr seid allesamt befreite, begnadigte Sünder. Und das ist das Einzige, was euch trägt und hält. Und wenn ihr in dieser Freiheit aufeinander zugeht, als ganze Gemeinde, als Ehepaare, als Mitarbeiter, dann werdet ihr erleben, wie sich die Freiheit Christi bei euch entfaltet, die so attraktiv ist, dass Menschen hinzukommen. Denn alles, was ihr machen könnt, sind Äußerlichkeiten. Was ich euch schenke, ist dieses innere Leben. Es geht um meine Maßstäbe, sagt Gott. Es geht um mich. Und deswegen ein letzter Gedanke, Gnade. Ah ja, das war das, was ich dazu noch zeigen wollte. Es geht um unser Herz. Und das bedeutet, das Herz ist ja der Sitz des Lebens. Könnte ich den letzten Gedanken bei Paulus sagen, Gnade und Friede oder nichts? Ihr habt da ein wirklich sehr nettes Video gezeichnet oder gedreht mit euren Zeichnungen. Und da habt ihr auch gesehen, es gibt so viele Möglichkeiten, das irgendwie zu nivellieren, sowas nebenher laufen zu lassen. Ja? Also anderen Weg, es muss man nicht den Tod und das Kreuz und so, man kann ja auch irgendwie anders. Und es ist ja so eindeutig mit der Balance, nicht wahr? Ihr seid Tag für Tag immer beschäftigt mit Beruf, Familie, die vielen Herausforderungen. Da denkst du am Ende eines langen Tages, ach, jetzt habe ich heute gar nicht an Gott gedacht, oder? Kennt ihr doch. Und manch einer sagt dann, ach, da fühle ich mich irgendwie schuldig. Nee, warum, Leute? Gott ist doch in euch und um euch und um euch herum. Ihr seid doch immer in seiner Hand. Er lässt uns doch nicht los. Und wenn du nicht immer an ihn denkst, wo ist das Problem? wenn du sagst, mein ganzes Herz gehört dir, lieber Gott, Vater, Papa, wie wir manchmal auch hören, dann ist das doch etwas, was dich trägt und hält. Und dann kannst du immer wieder aus deiner Geschäftigkeit zurückkommen in diese Beziehung, in diese Gnade. Und das ist das, was Paulus meint, das ist euch geschenkt, das könnt ihr nicht machen. Und ihr könnt dem anderen nicht vorschreiben, wie er es zu machen hat. Sondern es geht darum, dass ihr euch einander helft, eure Herzen zu öffnen, dieser Gnade und diesem Frieden. Also, ein Lebenskonzept, das nach Fremdbestimmung riecht, das finden wir alle suspekt. Wir wollen uns nicht reinreden lassen. Und wenn wir mal überlegen, dass ein gescheiterter, ein hingerichteter Stifter mit abstrusen Dogmen und einer fragwürdigen Geschichte, Jesus nämlich, nicht gerade der Stoff ist, nach dem man sein Leben ausrichten möchte, dann sehen wir, wie gefährdet wir sind, das anzunehmen vom Evangelium der Gnade und Barmherzigkeit. In meiner Schwachheit bin ich stark, sagt Paulus. Wir wollen doch viel lieber einen Glauben, der uns bestätigt, statt dass er uns hinterfragt. Wir wollen einen Glauben, der billigt, was wir tun, statt uns mit unseren Fehlern und Defiziten hinterfragt und korrigiert. Und oftmals, und ich sehe mich da durchaus auch in der Gefahr, ist ein Glaube, in dem wir Frieden nur durch die Gnade von Jesus finden, ein Glaube unzumutbar, ein Glaube, bei dem er den ersten Platz will. Und ich sehe uns häufiger so unterwegs. Ihr kennt dieses alte Bild. Ich habe als Jean-Paul Sartre einen Satz gefunden in seinem Buch Die Fliegen. Der bringt das auf den Punkt. Ich bin weder Herr noch Knecht. Ich bin meine Freiheit. Kaum hast du mich erschaffen, so habe ich auch schon aufgehört, dein Eigen zu sein. Ich werde nicht unter dein Gesetz zurückkehren. Ich bin dazu verurteilt, kein anderes Gesetz zu haben als mein eigenes. Und darum geht es im Galaterbrief. Wer bestimmt über dein Leben? Und Paulus weiß, es gibt Linien, die dürfen wir nicht überschreiten, ohne den eigenen Glauben und die Freiheit zu verlieren. Wir dürfen bestimmte Kompromisse nicht eingehen, ohne unsere Identität zu verlieren. Da gibt es tödliche Beimischungen, um in dem Bild vom Kuchen zu bleiben. Paulus sagt, wer etwas anderes lehrt als dieses, der sei verflucht. Zweimal sagt er das in diesem kurzen Abschnitt. Und da denke ich mal, darf der Apostel so harte Worte sagen? Darf er dich verfluchen, wenn du was anderes machst? So ernst ist es ihm. Ich glaube, er darf das. Weil die Liebe Christi heißt nicht, dass wir immer nett sind, sein müssen. Dazu gehören Ermahnung und Zurechtweisung genauso zu, wie die frohe Botschaft der Umkehrmöglichkeit der Vergebung. Und die gilt allen. Und hinter den harten Worten von Paulus finden wir genau das, weil er sagt nicht, ich mache das, sondern ich übergebe dich dem Gericht Gottes. Er soll entscheiden. Mich ermutigen diese Gedanken, dran zu bleiben, anders zu denken und anders zu handeln, so wie dieses Bild es zeigt, auch hinlänglich bekannt. Mir deutlich zu machen, aus meinem Herzen heraus kann ich anders leben, wenn ich mich Christus anvertraue. Und da gewinnt diese Punkte stehen für alles, was in meinem Leben irgendwie Bedeutung hat, gewinnt eine neue Priorität und eine neue Ordnung. Und dann werde ich diese Freiheit erleben, um die es uns ja hier auch geht. Und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Mut haben, zu sagen, Jesus schenkt mir die Kraft, schenkt mir die Barmherzigkeit und den Frieden. Und ich schaue in meinem Leben nach, wo ich anfange, die Dinge wieder selber in die Hand zu nehmen. Zu sagen, ich kann das. Oder ich muss nur das und das tun, um. Martin Luther hat mal was gesagt, das fordert mich Tag für Tag neu heraus. Er hat gesagt, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Ich sage, heute habe ich viel zu tun, meine stille Zeit mache ich heute Mittag. Wisst ihr, wann ich die dann mache? Das geht euch ja genauso, oder? Gar nicht. Das heißt, da fängt das schon an. Wenn du nicht glaubst, dass die Zeit, die du mit Gott verbringst, die du dein Herz ihm öffnest, dein ganzes Leben beeinflussen und führen und leiten wird, dann brauchst du gar nichts zu machen. Alles andere kannst du knicken. Und bei solchen Kleinigkeiten fängt das schon an. Du musst nicht den ganzen Tag an Gott denken. Die Frage ist, wo hängst du dein Leben auf? Und wo bist du immer wieder und dockst immer wieder an? Weil wir brauchen das jeden Tag und manchmal, ich brauche das sogar mehrfach am Tag, dass ich mich vergewissere. Die Gnade und der Friede Christi, die reichen aus. Und was ist jetzt gerade in diesem Moment los? Was regt mich auf? Was langweilt mich? Was verstehe ich nicht? Was kriege ich nicht hin?
Ich bin befreit durch die Gnade Christi und dieser Friede geht mit mir. Und jetzt schaue ich das Thema nochmal neu an. Weil ich muss es nicht bringen, denn Jesus hat alles getan für mich. Und versteht ihr diesen wertvollen Ansatz, den der Paulus hier so massiv einbringt? Warum er so loslegt, ja, wie ein Zwölfzylinder. Wumm. Keine Begrüßung, keine, ich freue mich so, dass ich mit all mit euch unterwegs bin, sondern zack, gleich am Anfang. Und er sagt trotzdem, Gnade und Friede, ohne das werdet ihr scheitern. Ihr Galater, ihr seid meine Geschwister. Passt auf. Und er wird das im Weiteren entfalten, wir kommen dann auch später noch dazu, aber das am Anfang. Schämen wir uns nicht zu sagen, Christus, in dir sind wir stark. Wir dürfen schwach sein und deine Gnade reicht aus, für mich, für heute und für alle. Also, machen wir es doch gemeinsam auf den Weg. Ermutigen wir uns dazu gegenseitig, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Beten wir voneinander in der Weise. Gott segne euch. Amen.